Herzlich willkommen, ihr hört Alice im Serverland, den Podcast von Frauen für Frauen aus der IT. Unsere Mission, wir wollen nah dran sein an euch Frauen aus der IT, die ihr als Exotin in der scheinbaren Männerdomäne IT arbeitet.
Und wir wollen mit euch über mögliche Schwierigkeiten sprechen und gemeinsam an Lösungen feilen. Lebensnah und für ein Mehr an Selbstverwirklichung. Unsere Challenge? Pro Folge stellen wir uns einem großen Thema in 20 Minuten. Mal zu zweit, mal mit Gast. Viel Spaß und gute Inspiration wünschen dir Sarah
und Katrin.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge von Alice im Serverland. Diesmal mit Katrin, die wieder am Start ist, und Lilly Rothmann. Und wir werden mit Lilly sprechen über Microfeminism, Allyship und auch wie es grundsätzlich ist, als tatsächlich Berliner Arbeiterkind in die Big Four reinzugehen. Wir freuen uns ganz, ganz doll auf das Gespräch mit dir, liebe Lilly.
Hallo. Hallo ihr zwei.
Ja, sehr schön. Und tatsächlich sind wir ja auch, Lilly, bei LinkedIn auf dich aufmerksam geworden, weil du so ein sehr auch tollen, empowernden Beitrag zum Thema Allyship gemacht hast. Mhm. Und deswegen vielleicht mal ganz kurz, bevor wir vielleicht in dieses Thema nochmal neu einsteigen, dass man dich ein bisschen besser einordnen kann. Was genau ist denn deine Rolle? Was machst du beruflich? Wie kann man das ein bisschen besser greifen, wie du unterwegs bist?
Ja, also hallo erstmal nochmal in die Runde. Genau, ich bin Lilly, arbeite bei KPMG als Assistant Managerin, ist mein Grade. Stehe dort für Migration und Stammdaten, fuchse mich gerade so ein bisschen ein in so Systemarchitekturen und was mache ich da? Ja, klassische Projektarbeit. Außerdem übernehme ich auch innerhalb von KPMG noch andere Themen, so für die feministische Rolle würde ich jetzt nicht so sagen, aber eher so Frauenthemen. Bin Ambassadorin für Berlin für die Region, für die Frauen im SAP-Kontext. Ja, das ist so meine Rolle.
Und du hast tatsächlich einen Halbmarathon gelaufen, habe ich gerade auf LinkedIn ja auch noch wahrgenommen. Also Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Finde ich ja extrem beeindruckend, beruflich so durchzustarten und dann noch irgendwie auf die Fitness und so zu achten und da überhaupt hinzukommen. Mega, mega krass. Das Thema Allyship, wie stehst du dazu, beziehungsweise für die, die vielleicht auch dieses Konzept so für sich noch gar nicht kennengelernt haben, was verbirgt sich dahinter, wenn man es sozusagen einmal zusammenfassen möchte?
Also es geht eigentlich eher darum, dass Menschen mit bestimmten Privilegien, und das ist einfach in einer Unternehmenskultur, im Corporate ist das so, je höher man ist, desto mehr Privilegien hat man, dass eben diese Personen eben unterdrückte oder diskriminierte Gruppen unterstützen und sich solidarisch und empathisch zeigen. Das ist so klassische Definition. Und da ist das Thema Solidarität, glaube ich, mit einer der wichtigsten Punkte, unabhängig davon, woher die Person kommt und auch so ein bisschen auch, was braucht die Person genau in der Situation, wo man gerade sich befindet. Ja. Ich würde dann einfach kurz nochmal weitergehen, warum das so für mich auch eine Thematik ist. Es ist insbesondere daher, ich bin Arbeiterkind aus Berlin-Kreuzberg. Berlin-Kreuzberg kennt man noch von früher, vom 1. Mai, da ging es immer richtig ab. Und das war auch noch zu meiner Kindheit eigentlich so. Und da war das auch so ein Thema. Ich bin halt relativ früh vollweise geworden, war mit 15, musste ich dann in eine Pflegefamilie und hatte auch so ein paar Probleme dadurch, dass ich einfach diese Schicksalsschläge hinter mich hatte und dann in so einer pubertären, wahrscheinlich aber auch in so einer kleinen, traumatischen Phase war, dass ich da, ich war ein Problemkind, kann man eigentlich auch sagen. Also ich glaube, bis so von 13 bis 17 wirklich keine einfache Jugendliche dann in dem Sinne. Und habe aber bin immer wieder auf Menschen getroffen, die eben ihre Privilegien genutzt haben, um mich zu stärken und um mich zu beschützen. Und das war, glaube ich, mit einer der Gründe, warum ich überhaupt dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin. Ob das jetzt irgendwie für manche als erfolgreich gilt oder nicht, das mag sein, aber ich bin immerhin nicht drogenabhängig geworden oder sowas. Oder komplett verloren, obwohl das mir ganz viele Leute auch eingeredet haben. Und ich glaube, wenn man nicht punktuell eben diese Person hat, die an einen glauben, egal wer es ist, ob es einfach nur ein Lehrer ist, der einen aus dem Unterricht zieht und sagt, hey, ich merke, dir geht's heute nicht so gut, willst du nach Hause, was brauchst du gerade, ich bin für dich da, ich ziehe dich raus oder ich gebe dir das, was du brauchst. Ich glaube, ohne diese Einzelpersonen und diese einzelnen wäre ich, glaube ich, nicht, hätte ich, glaube ich, den Mut verloren an vielen Stellen.
Ich finde, du sprichst da ein total wichtiges Thema an auf so vielen unterschiedlichen Ebenen. Also zum einen, du hast gerade kurz umrissen, irgendwie keine ganz einfache Jugend gehabt. Wir kennen das tatsächlich auch so aus der Resilienzforschung, wenn es um Bindung geht. Also dass man auch sagt, naja, also die Frage, wie kommt es eigentlich, dass Kinder oder Jugendliche, die unter nicht ganz leichten Umständen aufwachsen, dass es da trotzdem einen relativ hohen Anteil an Leuten gibt, die irgendwie als Erwachsene ein relativ normales Leben führen. Also so wie du jetzt auch sagst, ne? Also irgendwie in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt zu verdienen und irgendwie einigermaßen zufrieden zu sein und so. Und da ist so dieses Thema Bezugsperson ein riesen Schutzfaktor, was man mittlerweile ziemlich gut erforscht hat. Und klar, klassischerweise sind es die Eltern, das muss aber gar nicht sein, sondern genau wie du sagst, wenn es immer wieder dieses, es kann ein Lehrer oder irgendwo in irgendeinem Verein irgendjemand oder ein Nachbar oder wer auch immer sein, aber dieses, gibt es irgendwelche verlässlichen, das ist das Wichtigste, Bezugspersonen, dann ist das ein riesen Schutzfaktor dafür, dann doch noch irgendwie auf einen guten Weg zu kommen, auch wenn er zwischendurch mal mehr als steinig ist, um das mal lax auszudrücken.
Absolut.
Und ich glaube aber auch in der zweiten Hinsicht ist es die Art und Weise, wie Karriere funktioniert. Also, dass man immer mal wieder, ich glaube, egal wen man fragt und Leute, die sehr hoch in der Hierarchie irgendwo sind, fast alle können berichten, dass sie irgendwann im Laufe ihres Berufslebens auf Leute getroffen sind, die sie irgendwie supported oder gefördert oder unterstützt haben. Das kann irgendwie fachlich sein oder ermutigt oder irgendwelche Türen aufgemacht haben oder unterhalte dich doch mal mit dem oder mit der oder ich habe dich auf dem Schirm, wenn es um bestimmte Entscheidungen geht. Ich glaube einfach bei aller Standardisierung und Objektivierung, was Stellenausschreibungen und so weiter betrifft, ist das einfach in den allermeisten Fällen immer noch die Art und Weise, wie Karrieren gemacht werden. Also von daher
absolut.
Ist das total wichtig. Ja.
Ja, und das ist auch irgendwie, ne, also ein Elli ist für mich auch irgendwie, sich selber auch bewusst zu machen, wie viel Einfluss ich als Einzelperson auf eine andere Einzelperson haben kann. Ja. Und da ist der Detailgrad auch einfach extrem wichtig, ne? Einfach auch zu sagen, Jugendliche oder Kinder merken schnell, wenn man einem auf der Nase rumtanzen kann, ne? Wenn du zu nett bist, mehr oder weniger, dann wird das auch schnell ausgenutzt. Aber eben auch genau das zu wissen als Einzelperson, zu sagen, ey, bis hier nur nicht weiter, das ist meine Grenze und Grenzen aufzuzeigen, das war auch immer eine Thematik. Und vor allen Dingen aber auch unabhängig jetzt vom Ding, also es, zum Beispiel Stipendiate oder ein Stipendium zu bekommen, läuft meistens auf eine Referenz. Also es gibt auch Stiftungen, die nur daher, also die Leute nur annehmen, wenn man aus dem Stipendiatenkreis jemanden hat. Das heißt, es ist ja irgendwo auch wieder elitär auf eine gewisse Art und Weise, aber man muss trotzdem ein Netzwerk haben, was irgendwie auch so funktioniert. Ne? Man muss irgendwie eine Verbindung haben, man muss auch wissen, ah, okay, die Person könnte in unsere Stiftung reinpassen. Das heißt, es ist ja trotzdem irgendwie immer so ein Geben und Nehmen irgendwie. Und das ist halt irgendwie auch so zu wissen, okay, ich habe die Möglichkeit, jemandem etwas zu geben und zu sagen oder zu ermutigen, bewirb dich doch bei uns. Ja. Ne? Selbst das, eine Aufforderung zu machen, ist ja irgendwo auch schon Elli. Ne? Ja. Also, und genau, und das, wie gesagt, das ist mir eigentlich immer bis jetzt immer in meinem Leben irgendwie passiert. Also bis heute immer irgendwie eine Person, die irgendwie sagt, ich glaube an dich, wir machen das zusammen. Ja, genau.
Sehr cool.
Ja, ja, und du, die es ja auch dann annimmt. Das ist, gehört ja auch, glaube ich, mit dazu. Ich glaube, auch da sind es zwei Seiten. Das ist doch, du musst auch bereit sein, da ja dich zu öffnen. Und das finde ich, genau, vielleicht nochmal erwähnenswert.
Vielleicht auch solche Chancen zu erkennen.
Ja, Chancen erkennen, ja, das ist es. Ja, das ist gut. Chancen erkennen. Denn ich persönlich finde schon, dass du eine richtig spannende Laufbahn hingelegt hast und der Begriff Karriere, also ich würde ihn jetzt schon benutzen. Und allein die Tatsache, dass du das auch halt wirklich in die Big Four ja, geschafft hast. Das finde ich halt schon einfach krass. Ich meine, das ist halt schon eine der renommiertesten, ja, Beratungen, wo du jetzt einfach unterwegs bist, in einer auch durchaus spannenden Rolle und dann auch noch mit, sag ich mal, Nebenrollen, also dieses Ambassador hast du gesagt, ne, für die SAP-Frauen in Berlin. Also finde ich schon, dass man das durchaus als Karriere einfach mal ganz objektiv bezeichnen darf, was du da hingelegt hast. Du hast eben schon ein bisschen skizziert, wie wichtig es ist, dass also es punktuell Menschen gibt, die aus unterschiedlichen Backgrounds heraus also dich supportet haben. Was würdest du denn vielleicht generell auch anderen Kids, sage ich jetzt einfach mal, mit an die Hand geben, wie man so ein Allyship-Thema vielleicht auch für sich nutzen kann? Denn da ist, glaube ich, diese Haltung überhaupt zu entwickeln, dahin zu kommen. Ich glaube, das ist ja schon für viele eine Hürde tatsächlich. Mhm.
Ja, ich habe das bei vielen Werkstudierenden bei KPMG auch schon beobachtet und darüber sprechen wir auch. Es ist nämlich meistens, ich habe einen Vorgesetzten, beispielsweise als Werkstudent, und interessiere mich aber für ein Thema Beschaffung. Bin aber die ganze Zeit in Finanzen unterwegs. Und jetzt habe ich am Anfang vom Bewerbungsgespräch mal gesagt, ich interessiere mich für Beschaffung. Und jetzt sitze ich auf meinem Platz, sitze aber in Finanzen, will aber eigentlich zur Beschaffung und warte.
Nein.
Worauf? Die Person hat ihre eigenen Themen, sag doch, was du willst. Niemand von uns kann hell sehen. Und das ist eigentlich immer genau der Punkt. Was willst du? Nein. Und da ist einfach eine Selbstreflexion, ist extrem wichtig, das zu lernen. Zu sagen, okay, ich fühle mich gerade irgendwie jetzt gerade nicht wohl in meiner Situation, ich würde gerne was anderes machen, woran liegt das und wer kann es ändern? Und entweder ich kann es ändern, indem ich dann die Person auch drauf anspreche, und das ist immer für mich auch immer so eine Thematik. Menschen können nie hell sehen. Wir müssen immer darüber sprechen, was wir fühlen und wo wir hinwollen. Und das ist genauso, und Führung ist keine Einbahnstraße. Wenn ich mit meinem Vorgesetzten spreche, frage ich ihm, hey, was sind denn deine Ziele für dieses Jahr? Ich will das schon wissen. Ich will schon wissen, was seine Ziele sind. Wie kann ich ihn aktiv unterstützen mit meiner Arbeit, damit er seine Ziele erreichen kann? Genauso sehe ich das auch umgekehrt. Er tut ja auch alles, damit ich meine Ziele erreichen kann. Und so haben wir diesen Werkstudenten, also es war insbesondere ein Werkstudent, der dann auch meinte so, ja, stimmt, vielleicht sollte ich das echt mal anbringen. Und dann meinte ich, ja, wir machen jetzt zusammen den Termin, machen Coffee Talk mit deiner Vorgesetzten. Und wenn die Person dann sagt, ja, nee, sehe ich nicht, dann such dir dein eigenes Projekt intern. Versuch es irgendwie zu finden. Und wenn das nicht ist, dann hast du zwei Chancen gemacht, dann such dir einfach eine andere Stelle. Mhm. Hart gesagt. Ja. Aber dann kann dir das Unternehmen das dir nicht bieten, was du brauchst. Und das ist auf deiner individuellen Basis, kannst du gehen. Und das solltest du auch. Ja, also, und das ist eben genau der Punkt. Also mir geht es nicht darum, die Leute an mich zu binden oder an die Organisation oder an irgendwas, sondern es geht immer darum, dein individueller Grad ist viel wichtiger als das, was die Organisation von dir erwartet. Wenn du glücklich bist, dann sollte die Organisation es auch sein. Und wenn die Organisation bis zu einem gewissen Grad ausgeschöpft ist, was die Individualität betrifft, muss man weiterziehen. Ja. So ist es.
Ich finde, da stecken zwei ganz wichtige Themen drin. Das eine ist so dieses zu wissen, was man selber will. Ja, vielleicht auch da, das hast du gerade auch so schön angerissen. Ich erlebe das manchmal, dass dann Leute unzufrieden sind oder ja, nee, ist irgendwie nicht so toll. Aber wenn man dann fragt, warum denn und ne, was würde dir denn besser gefallen und so, dann ist da auch nicht viel oder es kommt zumindest nicht viel. Bei manchen, nicht bei allen. Also so dieses, zu wissen, was man will und sich vielleicht, oft ist es ja erstmal so ein Bauchgefühl bei der Stelle, ich glaube, das kennen wir auch alle, dass man erstmal vom Bauch her irgendwie denkt, ja, irgendwie ist das nicht so geil und irgendwie befriedigt mich nicht so richtig und irgendwie habe ich mir das alles anders vorgestellt. Aber dann da mal nachzuspüren, wie du auch sagst, so mit Selbstreflexion und mal zu gucken, woher kommt das denn eigentlich und was wäre denn vielleicht irgendwie ein Job oder ein Setting oder wie auch immer, was besser passt. Das finde ich total wichtig. Und aber auch, ich finde, das hat auch was mit Verantwortung für sich selber übernehmen zu tun. Also nicht, wie du sagst, nicht darauf zu warten, dass jemand sich dran erinnert an einen Satz, den ich vielleicht mal im Vorstellungsgespräch gesagt habe, sondern da Verantwortung für sich selber zu übernehmen und damit eben auch immer mal wieder rauszugehen, ne, und dran zu erinnern und zu sagen, hier übrigens, wir wollten doch, oder das finde ich auch. Das erfordert natürlich auch einen gewissen Mut und mir geht es auch so, dass ich das gerade bei relativ jungen Leuten oft erlebe, dass, ja, dass sie sich das manchmal vielleicht auch nicht trauen, so da so selbstbewusst für sich einzustehen, ne?
Ja, aber das ist eben genau der Punkt. Deswegen ist auch dieses Empowerment auch zu sagen, tu's doch einfach. Soll ich mit rein, ne? Also, oder was brauchst du, damit du es jetzt umsetzt?
Ja.
Also, was hindert dich daran, jetzt einen Coffee Talk einzustellen? Also, es ist ja, es dauert 2 Minuten. Und wir telefonieren gerade. Ich nehme mir die 2 Minuten mit dir zusammen, das zu machen. Ist kein Problem. Aber es ist, und das ist eigentlich immer so dieser Punkt, so diese Hürde zu nehmen, zu sagen, ja, wir machen das jetzt. Ja. Und dann mit einer netten Beschreibung und dann machen wir es einfach. Und das ist eben einfach machen, weil mehr als Nein sagen kann ja eh nicht passieren.
Ja.
Also ich habe gerade keine Kappa oder Nein, mehr kann nicht passieren. Ja. So, und ich glaube, das ist eigentlich eben das, wo man irgendwie sich selber auch stärken muss und zu sagen muss, okay, meine Gefühle haben jetzt hier gerade auch einen Stellenwert, weil nur weil ich, wenn ich unzufrieden bin, dann nimmt das irgendwann den Raum ein. Und das nimmt so viel Raum ein und zieht so viel Energie, das darf das gar nicht haben. Das sollte man unbedingt vermeiden. Das ist ein Stressfaktor. Und wenn der Stressfaktor dann irgendwann so hoch ist, dass man dann irgendwie geht, ohne dass man jemandem die Chance gegeben hat, sich zu erklären oder etwas zu ändern, und dann so entstehen ja auch Konflikte, das macht total keinen Sinn. Also es ist, genau. Das ist so mein Learning immer gewesen, zu sagen, bis hierhin und nicht weiter.
Ja.
Und ich ändere jetzt was an der Situation. Nur ich bin für mich verantwortlich.
Absolut. Ich finde es in vielerlei Hinsicht manchmal sogar normal, weil gerade wenn wir neu irgendwo sind oder man sich noch nicht so auskennt oder es jetzt nicht so der Home-Turf ist, dann sind wir natürlich irgendwie auch erstmal alle damit beschäftigt, auch so ein bisschen rauszufinden, ne, wie läuft das hier, und dazu gehört irgendwie auch immer die Frage, was darf ich eigentlich und was darf ich nicht? Und dass man dann erstmal sagt, okay, ich guck mal irgendwie, wie das hier ist, aber ich finde auch, also spätestens dann, wenn man merkt, das läuft hier wirklich irgendwie alles in eine völlig falsche Richtung, dann muss man diese Frage irgendwie überwinden.
Absolut. Ja, ich war früher bei KPMG und war dann zwischenzeitlich in einer anderen Firma und bin jetzt seit Oktober wieder zu KPMG gekommen. Und das waren aber genau die Punkte. Die Firma, wo ich vorher war, super Firma, ja. Aber es hat von meinem individuellen Grad, den ich irgendwie brauche, um mich wohlzufühlen, zu 100%, hat was gefehlt.
Okay.
Und das ist das habe ich jetzt wieder bei KPMG. Das war eine ganz klare Teamgeschichte für mich, ne? Also mir hat mein Team einfach gefehlt, ein Teamzusammenhalt. Da ging es gar nicht um Geld oder sonst irgendwas, sondern es ging um wirklich, an wen kann ich mich wenden, wenn ich ein Problem habe? Sind die Leute da? Sind die offen? Wie einfach so dieses drumherum, dieses Surrounding. Und das war der Grund, warum ich gegangen bin, und es hat jeder verstanden.
Ja.
Ich habe das auch immer offen kommuniziert, habe gesagt, ey, hier fehlt mir was, ich kündige aus den und den Gründen, und war der Punkt. Es war nie ein Thema, irgendwie zu sagen, ja, ich bin es gab keinen Streit oder sonst irgendwas, sondern es war einfach ganz klar, ich konnte ganz klar benennen, deswegen gehe ich.
Ja.
Und es war auch okay.
Ja. Ich fände noch spannend, also ist bisschen anderes Thema, aber es knüpft an das an, was wir schon besprochen haben. Du hast ja so über deinen Hintergrund gerade schon so ein bisschen gesprochen. An welcher Stelle, ich sage jetzt mal ein bisschen übertrieben, merkst du noch so das Berliner Arbeiterkind in deinem heutigen Job? Also gibt's da irgendwas, wo du sagst, naja, das habe ich auf jeden Fall irgendwie gelernt oder das bringe ich mit oder das unterscheidet mich vielleicht auch von anderen? Also hast du das Gefühl, das prägt, also wahrscheinlich wird es dich ja noch in irgendeiner Form prägen. Herkunft prägt ja immer, aber das finde ich spannend, an welchen Stellen du das merkst.
Also ich merke das vor allem in Streitsituationen. Also ich bin eher der rationale Typ. Es gibt so ein paar Punkte, die emotionalisieren mich schon, aber beispielsweise, also so auf Kundenprojekten geht es ja mal hitzig so zu Gange, und dann wird auch mal gestritten und dann wird auch mal gemeckert und so. Aber ich muss sagen, das ist der Punkt, der mir am meisten Spaß macht. Also, weil ich einfach das gar nicht persönlich nehme. Berliner meckern sich halt die ganze Zeit an, muss man auch sagen. Ja, immer dieses raue, bisschen tough und bisschen zu ehrlich auch mal und so, ne? Dann denke ich mir, ja, okay, die Person hat jetzt gerade sich Luft gemacht. Das landet gar nicht bei mir persönlich. Das nehme ich gar nicht persönlich an. Ich sehe das gar nicht als Kritik, sondern du weißt ja nicht, wo die ich denke mal, du weißt ja nicht, wo die Person gerade herkommt. Weißt du, hat vielleicht gerade irgendwie schlecht aufgestanden. Meine Güte, kann ja jedem mal passieren. Morgen sieht die Welt schon wieder anders aus. Und so gehe ich dann auch an die Situation auch ran, ne? Dass ich halt denke, ja, morgen so geht's dann schon wieder. Okay, was nehme ich tatsächlich als Information wahr? Und wie können wir das dann machen, dass es beim nächsten Mal eben nicht diese Streitsituation entsteht und oder dieses Gefühl von, die Person fühlt sich irgendwie alleine gelassen oder was auch immer. Und das sind eben genau diese Punkte, da merke ich das schon extrem, dass das bei mir ganz anders ist, weil viele lassen sich durch sowas auch stressen und Stresslevel geht schon. Bei mir ist, also passiert ja gar nichts. Genau, und ja, genau. Ja, ich glaube, das ist eigentlich so mit einer der Top-Themen, das ist das, dass mich das so gar nicht tangiert in irgendeiner Form.
Spannend. Ich habe mich gefragt, aber ich will da überhaupt nicht zu viel reininterpretieren, aber ob auch dieses Wegesuchen, was du gerade gesagt hast, also so dieses, ich hangel mich halt immer so vom einen zum nächsten und wenn mir was nicht passt, dann probiere ich es halt irgendwie zu verändern. Also das, finde ich, ist ja auch eine Fähigkeit, da so für sich zu sorgen. Also ich sag jetzt mal, Kontrastprogramm wäre ja, ich setze mich in meinen bequemen Sessel und warte mal, bis die Welt zu mir kommt. So. Ja, ich habe mich gefragt, ob das auch was damit zu tun hatte, aber...
Ja, aber es ist eher nicht Arbeiterkind, sondern ich glaube, das ist eher so, du kennst es bestimmt aus der Psychologie, dass man so, wie nennt man das, so Überlebensmechanismen entwickelt hat, ne? Also so extra in Anführungszeichen gesetzt, dass man halt viel über die Gefühle, also was bedeutet ein Gefühl zu haben, ne? Es gibt ja Gefühle, die einfach so stark nach oben gehen. Das ist ja bei Wut irgendwie auch so der Fall. Es flacht aber in der Regel auch relativ schnell wieder ab. Aber das sind dann eben so Thematiken, die spüre ich dann schon. Also ich spüre in Kundenprojekten oder in Projektsituationen oftmals die Grundstimmung. Und diese Grundstimmung ist meistens eigentlich das, was, wo ich sage, okay, das empfinde ich als sehr stark manchmal. Also ich, ob es jetzt ein gutes Gefühl ist oder ein schlechtes, ich empfinde das einfach immer als sehr, sehr stark und ich spüre auch, wie die Person gerade drauf ist, ob da irgendwas im Hagen ist. Und das ist eigentlich eher so der Punkt, wo ich sagen würde, okay, das da habe ich dann schon die Möglichkeit drauf, irgendwie zu reagieren, ne? Also stärker zu reagieren oder weniger stark zu sagen, okay, was brauchst du gerade? Und dann irgendwie eben aus einer Beratersicht auch zu sagen, okay, jetzt braucht die Person irgendwie die und die Ergebnisse, damit sie das Gefühl hat, es geht voran, also machen wir das jetzt.
Also so ein Gespür für Situationen und Stimmungen und ist mein Gegenüber gerade drauf.
Und das ist eigentlich das, was ich so eher so aus meinem, ja, von früher so gelernt habe, mitbekommen habe.
Und vielleicht ja auch dieses große Thema Solidarität, was ich ja bei dir ganz, ganz stark auch einfach jetzt in dem kurzen Kennenlernen so beobachte, also dass du ja auch total wieder was reingibst, also in die Community, dass du dich einsetzt, dass du andere auch wieder jetzt in deiner neuen, gestärkten Rolle wieder auch da empowerst. Das ist auch ein Paradebeispiel an Solidarität, die du selbst erfahren hast, aber die du selbst auch wieder reingibst.
Ja, Solidarität ist mein Top-Wert. Also ich glaube, es gibt nichts, was in mir stärker ausgeprägt ist. Also Solidarität im Sinne von auch Gerechtigkeitssinn. Ne? Also das geht für mich auch Hand in Hand. Für mich ist Solidarität mit das Wichtigste. Warum ist es das? Und das ist auch so Thema Gendern. Ne? Also wenn wir jetzt aufs Thema Gendern kommen, dann alle immer so, oh, Gender. Und dann ist es aber so, ja, ich meine, es gibt manche Wörter, dann denke ich mir, okay, muss jetzt auch nicht sein, ne? Oder keine Ahnung, also ich bin 100% Gendermaus, ne? Ich liebe das und mir ist es auch extrem wichtig. Aber natürlich tue ich mir das auch schwer in der Sprache und ich verstehe aber auch, ne, die Opposition, die sagt, oh, mein, ist es mir zu anstrengend. Aber was ich nicht verstehen kann, ist, sich dagegen zu wehren. Warum? Warum ist meine eigene Meinung und mein eigenes Gefühl, was so individuell ist, wichtiger als das, als wenn ich weiß, dass Millionen Personen sich dadurch besser fühlen, sich gesehen fühlen, geschätzt fühlen, dann ist es doch viel schöner, wenn ich die Möglichkeit habe, andere Leute damit irgendwie ein gutes Gefühl zu geben, dann ist es doch großartig. Mhm. Mein Partner zum Beispiel bei KPMG, Tobias Koch an der Stelle, liebe Grüße, der nimmt immer die weibliche Person.
Wunderschön.
Ja, sogar beim Kunden. Ja. Und ich bewundere das, dass er da mit einem Selbstbewusstsein auch reingeht und auch immer sagt, ey, wir haben super wenig Partnerinnen bei uns, aber sagt immer, ja, bei uns die Partnerin, er sagt einfach die weibliche Form, schon durchgängig, die ganze Zeit, ohne eine Pause zu machen. Und ich bin, jedes Mal denke ich mir so, ja, genau, deswegen bin ich jetzt in dieser Organisation bei diesem Partner, genau deswegen.
Ja. Ich feiere dich total dafür und natürlich auch genau dein Teamlead, Vorgesetzten, genau, weil es ist, ich finde es phänomenal und das ist ja auch eine dieser kleinen subversiven Gesten, die man im, ich sag mal, Mikro, wie auch immer, Feminismus durchaus machen kann, um einfach Frauen zu supporten, an erste Stelle einfach mal zu stellen und einfach die weibliche Form zu verwenden. Ich finde das
ja, und das auch beim Kunden, ne? Also das finde ich halt auch, das ist so eine Stärke und das ist, ich bewundere das wirklich bis in jeden kleinen Körperteil irgendwie, dass ich halt einfach denke, so, boah, das ist so cool, dass er das macht, auch in Bewerbungsgesprächen, überall. Und ich finde, das bewundere ich wirklich sehr. Also das ist für mich eine wahnsinnige Stärke, sich da als Mann so auch so einzusetzen. Finde ich großartig.
Ja.
Genau, und deswegen, und das meine ich halt, ne, der macht mich damit als Einzelperson so glücklich, nur dass er einfach eine weibliche Form verwendet in der Sprache, ist komplett absurd.
Warum ist dir das Thema so wichtig? Also frage ich jetzt mal ganz ketzerisch. Wir sind ja hier, ich meine, in einem
Gendern-Podcast.
Oder? Aber nein, nicht nur das Thema Gendern, sondern auch so dieses Thema Frauensupport, Feminismus. Kann man jetzt einen Riesenfass aufmachen, was genau das ist oder was das nicht ist. Aber geht das für dich auch in die Solidaritätsrichtung oder spielt das, hast du da Erfahrungen gemacht, spielt das für dich eine Rolle? Wie du hast auch gesagt, du bist da Ambassador für den Berliner Raum, was die SAP-Frauen betrifft. Also irgendwie spielt das ja eine Rolle für dich, das Thema.
Ja, also meine Mutter war halt alleinerziehend mit zwei Kindern, hat natürlich nicht gearbeitet und ohne Vater aufgewachsen. Was ist, und dann frage ich jetzt mal ganz dumm, welches berufliche Vorbild habe ich?
Nein.
Wo mache ich ein Praktikum? Viele, also wenn ich jetzt in reingehe wenn ich jetzt irgendwie frage, wo hat man das Praktikum gemacht? Ja, ich habe es bei meinem Papa in der Firma gemacht. Wo mache ich mein Praktikum?
Ja. Wo hast du es gemacht?
Kindergarten, wo sonst? Ja, also.
Tito.
ja, also und das sind halt eben genau diese Punkte, ne, wo ich dann sage, okay. Klar, als Kind war mein großer Traum, Ägyptologin oder Archäologin zu werden, weil wir mal in Ägypten waren und da habe ich Archäologen gesehen und fand das total spannend.
Okay.
So formt man dann vielleicht, ne, Berufsbilder, aber wie oft war ich im Urlaub?
Ja.
Ne, also, und also, ne, dieser Weitblick, den man irgendwie möglicherweise als Kind hat, wenn eben die Eltern auch berufstätig sind, vielleicht auch studiert haben oder auch irgendwie wollen, dass da eine Karriere auch dahinter steht, haben eine ganz andere Bildung und auch einen ganz anderen Weitblick auf Berufsbilder, als ich es hatte. Weil dadurch, dass meine Mutter relativ früh auch verstorben ist, ich hatte das nicht. Ja. Für mich gab es Informatiker, ne, steckt halber Mann drin, ne? das ist halt irgendwie, das ist schon eine Thematik für mich gewesen. Ich habe studieren stand bei mir nie auf dem Zettel. Ich wusste, ich kann gut organisieren, ne? Ich wusste auch immer, okay, ich bin laut, so, ich kann kommunizieren, das wusste ich auch. Deswegen habe ich auch zuerst eine Ausbildung gemacht zur Veranstaltungskauffrau, weil ich eben genau diese Themen auch gut einbringen konnte. Ne? Das war alles so meine Stärken von meinem Skillset, was ich als junge Erwachsene mit reingebracht habe. Das konnte ich da perfekt einsetzen. Aber studieren, das haben nur Schlaue gemacht. Das gab es in meinem Umfeld ja auch gar nicht. Ne? Und ohne meine Freundin Nelly aus Hellersdorf, die eine aus einer ähnlichen Situation kam wie ich, also auch so alleinerziehend mit ganz vielen Geschwistern und so, die hat mich angerufen und hat gesagt, ey, ich studiere und es ist so krass und es macht so viel mit mir und wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Und die hat mich dahin begleitet, überhaupt mich fürs Studium zu bewerben und habe das dann auch gemacht und dann wurde ich angenommen und dann war das komplett absurd. Ich hätte das niemals gedacht, dass jemand wie ich studieren kann. Wow. Und so hat sich das überhaupt für mich so ein bisschen ergeben, okay, es gibt irgendwie mehr Berufe, es gibt irgendwie auch Dinge, die ich irgendwie auch gut kann, bis auf nur organisieren als Veranstaltungskauffrau oder, obwohl es ein harter Job ist, unabhängig davon, aber es gibt halt trotzdem aber auch andere Sachen, wo ich mich mit meinem Skillset auch trotzdem so gut einsetzen kann, dass ich gesehen werde und trotzdem irgendwie das machen kann, worauf ich Lust habe. Und ja, genau, und das ist nicht nur eben, was organisatorisch ist, ist nur, nicht nur Caring-Arbeit, ne, auch im beruflichen Kontext Caring-Arbeit zu leisten, sondern einfach auch wirklich zu sagen, okay, ich kann ja auch andere Dinge tun, die mir irgendwie Spaß machen und die irgendwie ein bisschen umfangreicher sind, sage ich jetzt mal, als ja, nur in Anführungszeichen das.
Ja. Macht, also ergibt für mich total Sinn, weil die Frage ist ja immer, welche Impulse kriegst du halt als Kind, als Jugendlicher, was kriegt man überhaupt mit, was es alles so gibt auf der Welt?
Ja.
Also, ja, super spannend. Genau.
Deswegen auch immer so diese ketzerische Frage so, ja, meine Mutter ist alleinerziehend mit zwei Kindern, Vater weg, wer ist mein berufliches Vorbild? Nein. Und keiner kann es sagen, ja? Und jeder sagt, ja, klar,
ja,
klar. Und deswegen ist Gendern einfach auch extrem wichtig. Das ist einfach, das ist, deswegen ist das für mich auch wichtig. Oder auch Solidarität zu zeigen, zu sagen, ey, okay, du machst jetzt eine Ausbildung, hast du mal überlegt zu studieren? Naja, nee, so, warum nicht? Ne? Also auch zu fragen, warum?
Ja.
Probier's doch einfach, mach doch ein, zwei Semester, guck, was kommt. Ja.
Ja, und ich glaube eben, wie du sagst, es hat wirklich was mit diesen, also mit diesen Vorbildern, jetzt nicht im Sinne von ich eifere nach konkreten Personen nach, aber so dieses, ich sehe halt, dass man das machen kann. Also ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer sehr geschätzten Kollegin von mir, die auch sich über das Thema wunderbar ereifern kann und die mal sagte, sie hat irgendwie mit, also die ist ein Stück älter als ich und hat schon erwachsene Kinder und hat mal irgendwie mit Freundin ihrer Tochter zusammengesessen, so irgendwie in Runde und dann ging es auch so darum, was willst du machen nach der Schule? Und dann sagte die eine, sagte dann, ja, ich würde, also ich finde so dieses Reisen und Fliegen und sowas, ich will Stewardess werden. So. Und sie so, warum denn Stewardess und nicht Pilotin? So. Nee. Also, wo man einfach so merkte, oder wo sie auch so sagte, das bestimmt halt einfach ja, so die Dimensionen, in denen wir denken. Ne? Und also gerade auch bei Pilot ist es ja auch so. Also ich bin jetzt kein super Vielflieger, bei weitem nicht, aber ich kann die Pilotinnen, die sich bei mir im Cockpit mal vorgestellt haben, kriege ich, glaube ich, an einer Hand zusammen.
Mhm. Ja.
Da verändert sich das. Aber ich fand den Satz so interessant, weil ich da selber am Anfang gar nicht so drüber gestolpert bin. Ja, ich will halt Stewardess spielen, aber sie hat ja völlig recht. Also ja, warum denn das und nicht Pilot?
Also super spannend.
Pilotin. Ja.
Ja.
Ja, das ist manchmal dann so ein
sehr hängen geblieben, auch wenn das schon viele Jahre her ist.
Ja, aber es ist halt genau, das ist eben dieser Punkt, man muss eigentlich wissen, welche Optionen man hat, mit der, auf der, von der Basis und von dem, was man kann, welche Optionen stehen mir eigentlich offen.
Ja.
Und das ist ja eigentlich genau das, ne, dass man sich irgendwie bewusst macht, ah, okay, wenn man, aber was ist, wenn man es nicht weiß, ist wie mit Excel, ne, mit dem Excel kann man tolle Sachen machen, aber wenn du die Formel nicht kennst, dann bringt dir Excel auch nichts.
Ja.
Aber es ist eben genau dieser Punkt, ne, dass man sagt, okay, welche Option hab ich eigentlich? Und das immer wieder auch zuzuhören, was würdest du machen, wenn du an meiner Stelle wärst? Oder wie würdest du vorgehen? Ne?
Ja.
Oder ChatGPT sogar fragen, ja, inzwischen, ne? Also bei jeder Kleinigkeit, also mache ich bei allem. Wie ich fliege jetzt irgendwo hin, was machst du? So, ne? Also was muss ich einpacken? Aber das ist halt eben genau das. Ja, was muss ich einpacken, damit ich halt irgendwie loslegen kann?
Ja,
total. Ich finde, wir sind schon ganz wunderbar bei so ganz vielen schönen Interventionen, was man auch alles mitgeben kann, um andere Frauen zu unterstützen auf so vielfältige Art und Weise. Und vielleicht können wir nochmal, das wäre so eine kleine gemeinsame Teamaufgabe, die wir vielleicht mal machen könnten, einmal zusammenfassen, was denn unsere Lieblings-Mikrofeminismus-Intervention ist, die wir vielleicht einmal in die Hörerinnenschaft reintragen möchtet. Ich meine, Lili, du hast natürlich mit deinem Vorgesetzten da schon total gut vorgelegt, was der macht. Aber vielleicht hast du ja noch einen zweiten Trick, Tipp, wie auch immer, für uns.
Ja, also das war ja dieser Isabel Gabor hat das ja auch bei LinkedIn so einen tollen Post gemacht. Sehr zu empfehlen, ihr übrigens auch zu folgen, die ist wirklich großartig.
Verlinken wir in die Shownotes.
Kann man ja unbedingt großartige Frau. Sie hatte da auch ein paar Beispiele genannt und ich mache das immer ganz klar bei Kundenpräsentationen, also als Beraterin arbeitet man ja meistens mit PowerPoint. Und in PowerPoint, wenn man versucht, irgendwie Menschen darzustellen, sind sie alle männlich. Das sind dann meistens diese kleinen Mannequins, die man halt irgendwie kennt. Bei mir sind sie immer weiblich. Genau, das ist so mein Modus, den ich habe, dass ich halt immer Frauen-Emojis verwende und eher
Sehr
weibliche
cool.
Emojis. Wenn es auch um IT geht, dann ist meistens auch irgendwie ein Laptop. Ich mache meistens eine Frau mit einem Laptop. Und genau, dass man da halt irgendwie auch immer sieht, ah, okay, da steckt eine Frau hinter. Ja.
Spannend.
Ja, sehr
Ja, ich
cool.
müsste da jetzt echt drüber nachdenken. Also das mit den Bildern auswählen, das mache ich auch. Also, dass ich irgendwie, wenn ich Präsentationen mache, dann gucke, was für eine Bildsprache verwende ich und was für, also dass da eben nicht, wie du sagst, immer nur Männer mit Laptops, sondern irgendwie möglichst gemischte Gruppen oder so oder nur Frauen drauf sind. Ich weiß nicht, ob das schon in die Richtung geht oder eine wirkliche Intervention ist, aber was ich bei mir merke, ist, wenn ich so in der Beratung oder im Coaching oder so bin oder mit Frauen zu tun habe, dass ich oft ganz bewusst das hinterfrage, was so an Einschränkungen kommt. Also da dieses, naja, und ich weiß nicht, das ist ja irgendwie ein bisschen untypisch für eine Frau oder und weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das kann. Also ich merke, bei mir triggert das immer sowas, wo ich dann sehr betont nochmal sage, warum eigentlich nicht und wie kommen Sie eigentlich auf die Idee, dass Sie das nicht können? Also sobald jemand anfängt, sich klein zu machen, und bei mir sind es halt oft Frauen, mit denen ich arbeite, das sehr bewusst zu hinterfragen. Und ich merke, dass, wenn ich so drüber nachdenke, das mache ich, glaube ich, bei Frauen mehr als bei Männern. Also so dieses sich doof stellen und sagen, wie kommen Sie denn da drauf? Und warum soll das denn nicht gehen? Und so. Und oft löst es was. Das ist jetzt irgendwie, geht jetzt nicht so in Richtung dieses Nudging und so, was ihr sagt oder was du sagst mit den Präsentationen. Aber ich merke immer, dass das in mir auch irgendwas anschwingert, wo ich denke, ja, warum machst du dich denn jetzt selber schon klein, bevor es irgendjemand anders gemacht hat? Also, ja. Sarah, was machst du?
Also was ich super inspirierend fand, also auch aufgrund des LinkedIn-Posts, den ich auf jeden Fall da reinpacken werde in die Shownotes, diese Idee von sich selbst zu sagen, hey, ich beauftrage eine Webdesignerin, wenn ich jetzt gerade vorhabe, meine Website ein bisschen neu zu machen. Also so kleine Dienstleister drumherum auch aufzubauen, jetzt für uns jetzt als Startup, zu sagen, da gucken wir ganz gezielt wirklich nochmal nach Frauen, die wir da auch in ihrer, häufig ist es ja auch Solo-Selbstständigkeit soweit, weil Frauen gründen ja auch häufig nochmal anders in anderen Bereichen als Männer. Es ist ja nochmal ein ganz anderes Fass, ohne das jetzt aufmachen zu wollen, komplett. Das ist also etwas, was mir jetzt mehr auf die Fahne geschrieben habe, tatsächlich auch, weil darüber habe ich so konkret wirklich noch gar nicht nachgedacht. Also auch Handwerkerinnen, Schornsteinfegerinnen, und da zieht es sich durch. Wir haben ja so einen Altbau hier gekauft auf dem Land.
Fantastischen Altbau übrigens.
Fantastisch daher. Es ist ein renovierungsbedürftiger bis sanierungsbedürftiger Altbau. Also viele Handwerkerinnen sind eingeladen, sich bei mir zu melden, egal mit welcher Kompetenz, wir können sie einsetzen. Das ist sozusagen auf dieser Ebene. Und was ich tatsächlich, glaube ich, als den größten Impact von mir in meiner Rolle als, sage ich mal, auch SAP-Personalberaterin, am Ende des Tages bin ich das ja auch, sehe, dass ich insbesondere bei Führungspositionen immer versuche, diese Stelle mit einer Frau zu besetzen. Natürlich gibt es auch Männer, die dann auch von den anderen im Team entsprechend angesprochen, abgeholt und vorgestellt werden. Es ist jetzt nicht, dass ich sage, ich möchte nicht, dass jemals ein Mann in die Teamlead-Rolle kommt. Aber wir haben das tatsächlich mit einer Organisation geschafft, die wir quasi von top-down, sage ich mal, durchzogen haben mit total vielen spannenden, ganz unterschiedlichen, das muss man auch sagen, ganz diversen Frauen. Und das hat der Organisation irgendwie, das hat sie auf jeden Fall total, ja, positiv verändert. Das ist ein bisschen andere Kultur geworden. Auf einmal sprechen wir über Tandem, man kann sich anders bewerben, man kann Führung in Teilzeit machen, das Kinderthema ist nicht mehr ein Tabuthema, es werden Dinge einfach ermöglicht, Homeoffice-Anteil ist hoch in der Beratung. Und da habe ich schon den Eindruck gehabt, selbst wenn wir nur als externer Dienstleister am Ende des Tages halt die richtigen Menschen dort oder die Menschen vorstellen, war es doch von uns immer ein Antrieb zu sagen, wir möchten eigentlich die 50% Frauenquote immer haben, wenn wir Menschen vorstellen. Das ist viel schwerer als nur Männer vorzustellen, weil wir ungefähr bei 17 bis 20%, je nachdem, es gibt ja keine offizielle Statistik, wie das im SAP-Umfeld ganz konkret ist für jede Rolle, aber so ungefähr bewegen wir uns da, glaube ich. Ist es schwieriger für uns, das zu machen, aber wir wollen es einfach tun. Wahrscheinlich, weil ich es auch einfach will, dass wir das tun.
Nein.
Das ist, glaube ich, einer der größten Impacts, die ich beruflich halt einfach leisten kann.
Ja.
Also neben meinem normalen Job sozusagen oder in meinem normalen Job.
Ja, sehr cool. Ich glaube, mit Blick auf die Uhr muss ich langsam mal hier Spielverderberin spielen. Es macht sehr viel Spaß, mit euch zu plaudern. Aber wir müssen, glaube ich, langsam auf die Zielgerade kommen, um es irgendwie noch zumutbar zu machen für alle Hörerinnen und Hörer. Lilly, auch an dich. Unsere, wie immer, letzte Frage. Angenommen, du könntest einen Tag lang bestimmen, was die Menschen auf der Google-Startseite sehen, rund um das Sucheingabefeld. Was soll da stehen? Was sollen sie da sehen?
Entweder hör auf deine Intuition oder vertrau auf deine Intuition.
Schön.
Ich glaube, wir verlieren oft unser Bauchgefühl und trainieren uns das ab, weil wir denken, das nimmt zu viel Raum ein, es ist zu emotional manchmal. Und wir trainieren uns das ab und dabei ist das eigentlich unser größter Schatz, unsere Intuition.
Richtig schön. Ein wunderschönes Schlusswort, würde ich sagen. Es war ein ganz tolles Gespräch mit euch beiden. Wir haben natürlich die 20 Minuten sowas von gesprengt und auch die halbe Stunde gesprengt, aber alles cool. Es war so schön. Es lohnt sich. Es hat sich so gelohnt. Und ich danke wirklich für dass du mit uns gesprochen hast, dass du einfach auch deinen Werdegang nochmal so transparent gemacht hast, also auch den anderen Menschen, die jetzt diesen Podcast hören werden. Das finde ich extrem beeindruckend, wie offen du bist und wie positiv und wie empowernd. Es war wirklich wunderbar. Danke, liebe Lilly, für das Gespräch.
Ich danke euch.
Danke an euch beide, das war toll.
Dann auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörerinnen. Ich hoffe, ihr habt einiges an Inspiration mitnehmen können. Und genau, ich schreibe alles in die Shownotes, was wir hier erwähnt haben. Folgt unbedingt auch der Lilly, die hat auch ganz viele coole Posts auf LinkedIn zu wichtigen Themen. Auch sie, auch dich werde ich in die Shownotes packen. Grüße bei mir, Followerin.
Bald.
Ciao.
Tschüss.